Ich glaube, ich werde oft so gelabelt als feministische Autorin. Ich finde es auch gut oder zutreffend, wenn ich so wahrgenommen werde. Das Einzige, was mich daran stört, dass ich dann Angst habe, das wird dann so als so didaktisch wahrgenommen. So, ah, die hat jetzt so eine Agenda und die will sie jetzt irgendwie durchdrücken. Weil so, das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist für mich eben eher, dass mein Fokus eben vielleicht schon ist allgemein im Schreiben. So, wie ist es eben als weiblich sozialisierte Person im Patriarchat oder so aufzuwachsen? Und darum geht es irgendwie in allen Büchern. Ich denke, alle Bücher, die ich noch schreiben werde, da wird es immer um Frauen oder eben weibliche Sozialisierung irgendwie gehen. Genau, und das hat dann bestimmt eben auch was Feministisches.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Ja, heute verteilen wir in Orte und Worte Blumen, und zwar an alle Frauen, weil der 8. März ist Frauentag und bei uns in Berlin ist das seit 2019 sogar ein offizieller Feiertag. Hallo Nadine.
Hallo.
Sag mal, wie ist das bei dir? Bedeutet dir dieser Tag eigentlich was?
Ach, ich finde ja, wir Frauen sollten uns viel mehr feiern generell. Ja, das sollte sich
aber jeden Tag.
Jeden Tag sollte sich auf gar keinen Fall auf nur einen einzigen Tag fokussieren. Und mein Gast in dieser Folge, Bettina Wilpert, sie sieht diesen Tag eher als feministischen Kampftag. Sie findet gut, dass es einen Tag gibt, an dem eben für Frauenthemen demonstriert wird. Also zum Beispiel für das Recht auf Abtreibung, für körperliche Selbstbestimmung und dass dabei aber dann auch zum Beispiel Transpersonen mit einbezogen werden. Und das Demonstrieren, das sollte ihrer Meinung nach eben im Zentrum stehen dieses Tages. Sie ist kein Fan von einem Tag, an dem ja Frauen Blumen bekommen. Das erinnere sie zu sehr an Muttertag, so nach dem Motto, ja, einmal im Jahr, da sehen wir euch und dann loben wir euch. Also da kann ich gut mitgehen, wobei ich auch eigentlich gerne Blumen bekomme. Das darf dann aber jeden Tag sein.
Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Also ich hätte dir heute auch gerne eine Blume mitgebracht, muss ich sagen. Aber wir sitzen ja gar nicht im Studio, sondern sind nur zusammengeschaltet. Deswegen schicke ich dir jetzt einfach eine virtuelle Blume.
Oh, danke, die schicke ich Leitung. Die schicke ich natürlich zurück.
Ja, Bettina Wilpert, die hat 2018 ihren ersten Roman veröffentlicht. Nichts, was uns passiert, hieß der. Und dafür hat sie gleich zahlreiche Preise bekommen, zum Beispiel den Aspekte-Literaturpreis für das beste literarische Debüt. Und das Buch wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Und 2022 kam noch ein zweiter Roman, Die Herumtreiberinnen. Sie ist Jahrgang 1989, ist in Bayern aufgewachsen und lebt eigentlich in Leipzig, oder? Habt ihr euch auch dort verabredet?
Nein, Bettina hatte im Februar ihre Buchpremiere in Berlin und das war natürlich die Gelegenheit, sie hier zu treffen. Und zwar haben wir uns auf ein Frühstück getroffen in ihrem alten Lieblingscafé in Neukölln. Sie hat ja mal länger in Berlin gelebt.
Ja, und da gibt es ja wirklich zahlreiche Cafés zum Frühstücken und Spätstücken. Ich bin gespannt, in welchem ihr euch dann verabredet habt. Ihr neuer Roman heißt ja Die bärtige Frau. Und der ist mir sofort aufgefallen, als ich die Frühjahrsvorschauen durchgeblättert habe. Weil der fällt natürlich einfach total auf, dieser Titel. Worum geht's denn in diesem Buch?
Ja, es geht um eine Frau, die ist so um die 30. Alex heißt die. Sie hat keinen Bart. Und worauf dieser Titel anspielt, das habe ich Bettina natürlich gefragt. Aber diese Alex, die ist jetzt zum ersten Mal längere Zeit getrennt von ihrem Baby und sie nimmt wahr, dass dieses Getrenntsein vom Kind, also dieses Kind, das ja vor kurzem noch in ihrem Körper war, dass dieser Zustand sie ja fast körperlich herausfordert. Also sie spürt, ihr fehlt etwas und zwar wirklich stark körperlich, merkt sie das. Und davon ist sie selbst völlig überrascht und überwältigt, denn eigentlich dachte sie, hey, endlich mal wieder freie Zeit. Ja, und von da ausgehend bewegt sie sich jetzt in Gedanken zurück zur eigenen Jugend. Es ist auch ein bisschen Coming-of-Age-Roman drin in diesem Roman. Also da geht es auch um sexuelle Identitätssuche, um Sex, um Paarbeziehung, auch darum, Kind zu sein und dann eben Mutter zu sein. Es geht um Kinderwunsch, also auch um die Frage, warum wünscht man sich eigentlich ein Kind? Kommt dieser Wunsch wirklich aus einem selbst oder spielen da eben die Erwartungen der Gesellschaft eine Rolle? Und eine ganz zentrale Szene in diesem Roman ist eine Geburtsszene. Also die Geburt von Alex Kind, die wird in allen Einzelheiten beschrieben und sprachlich ist das so gestaltet, dass es wirklich krass körperlich fühlbar wird. Überhaupt ist das ein Roman, der den Körper ins Zentrum stellt. Und deshalb hat wohl auch der Verbrecherverlag draufgeschrieben, das sei radikale Körperliteratur.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend und klingt nach der passenden Lektüre für den Frauentag. Die bärtige Frau, so heißt der Roman, über den sich Nadine jetzt mit der Schriftstellerin Bettina Wilpert unterhält.
Zimt und Mehl heißt das Café, in dem wir uns treffen, und zwar an einem frühen Donnerstagmorgen.
Ah, mein Frühstück.
Dein Frühstück, dein Essen kommt. Es piept, heißt, sie kann ihr Frühstück abholen.
Ah.
Du machst ein Foto von deinem Frühstück.
Ein Foto von meinem Frühstück, ja. So,
bist du eine, die immer ihr Essen fotografiert und auf Instagram stellt?
Ja, jetzt würde ich das machen, weil in Leipzig bekomme ich nicht so gutes Management. Und deswegen waren das auch egoistische Gründe, weil ich einfach Management frühstücken wollte. Und zwei andere Gründe, warum ich das Café ausgewählt habe, ist, dass ich hier in der Nähe gewohnt habe, in der Finostraße, also Parallelstraße zu dem Café, wo wir sind. In meinen wilden 20ern? Nee, ich habe Anfang 20 in Berlin gewohnt, also 2009 bis 2013. Ich habe meinen Bachelor an der Uni Potsdam gemacht und bin immer gependelt. Und deswegen ist das hier einfach auch die Ecke, die ich am besten kenne. Und einfach so viele andere Bars oder Cafés, ne, die gibt es einfach tatsächlich nicht mehr aus der Zeit. Oder da sind jetzt neue Cafés drin. Und ich freue mich immer, dass es das Zimt und Mehl noch gibt und es irgendwie auch so geblieben ist. Und das hat auch so eine schöne Glasfront. Also man kann ja auch schön sitzen. Und der andere Grund, was auch irgendwie ganz lustig ist hier in dieser Ecke in Neukölln, sind ja lauter Flussstraßen, also Fino, Innstraße. Und ich glaube in der Innstraße, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat die Kommunistin Olga Benario auch hier gewohnt. Es gibt hier auch die Olga Benario Galerie. Und ich habe mal einen Text geschrieben, also einen literarischen Text über Olga Benario und die Leipziger Baumwollspinnerei. Und der Text ist der Grund, warum ich beim Verbrecherverlag, also meinem Verlag gelandet bin. Und deswegen dachte ich, das irgendwie so, genau. Fügt sich alles schön zusammen.
Da schließt sich ein Kreis. Genau. Also das Zimt und Mehl ist ein Café, aber gleichzeitig auch eine Bäckerei. Hier ist eine große Glasfront und wir sitzen hier an Holztischen auf roten Kunstlederbänken. Und ich glaube, wir sind beide Leute, die gerne frühstücken. Also es gibt ja Leute, die morgens nichts essen können. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe immer Hunger, wenn ich morgens aufstehe und habe mir ein Avocado-Ei-Brot bestellt. Und was isst du? Du hast es gerade schon erwähnt, aber Meneme, was ist das? Sieht total lecker aus. So was Tomatiges in so einer Soße mit Salat. Sehr gesund sieht es auch aus.
Sehr, sehr gesund, ja. Ja, Meneme ist so ein türkisches, eben, ich denke, Frühstücksgericht mit eben Ei, Tomaten und Paprika und Petersilie oder Koriander. Muss ich gleich nochmal schmecken. Genau, ich war auch ein paar Mal in Istanbul im Urlaub und da haben wir das auch immer gegessen. Und es gibt es aber so ähnliche auch in anderen Küchen. Also in der syrischen Küche habe ich das auch gegessen, da heißt es aber, glaube ich, anders. Und in Israel gibt es ja Shakshuka, das ist schon nochmal anders, aber es, also das ist Ei, hier im Menemen ist es eher wie so ein Rührei drin und im Shakshuka ist es ja so im Ganzen drin. Aber ich finde es so ein bisschen vergleichbar.
Stimmt, es sieht auch so ähnlich aus, ja.
Genau.
Wie ist das mit dir und Frühstück?
Ah ja, genau, stimmt. Also ja, ich bin da wie du, ich liebe Frühstück. Also, und ich muss auch sofort was essen morgens. Also es gibt ja echt so Leute, die dann so sind wie ich esse dann um 12 das erste Mal was. Bei mir ist es immer so, ich frühstück meistens so 7:30 und um 10 muss ich auch mein zweites Frühstück oder frühes Mittagessen, je nachdem, schon essen, weil ich dann auch nicht arbeiten kann oder einfach hangry und aggressiv werde. Also nee, Frühstück ist meine liebste Mahlzeit. Ja.
Dann würde ich sagen, erstmal guten Appetit. Ja, wir reden gleich weiter. So, frisch gestärkt sind wir jetzt beide. War es lecker, Bettina?
Es war sehr lecker, ja. Nee, ist wirklich mit dem Ei, macht gut satt. Gutes Frühstück.
Ich fühle mich auch sehr satt und gestärkt. Die bärtige Frau heißt dein neuer Roman. Warum die bärtige Frau?
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass diese Frage irgendwann kommen wird oder auch mal auf einer Lesung. Ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt beantworten will. Also so viel kann ich vielleicht verraten. Es werden im Buch mehrere Gemälde beschrieben und die bärtige Frau ist auch ein Titel eines Gemäldes von José de Ribera aus dem, ich glaube jetzt 17. Jahrhundert. Das ist jetzt, also man muss den gar nicht kennen oder so, ich kannte den auch nicht. Und irgendwie bin ich auf dieses Bild gekommen und es zeigt sozusagen eben eine bärtige Frau, die ein Kind stillt und man sieht dieses Bild und ist aber so total verwirrt und denkt eben so, hä, ist das jetzt ein Mann, der da irgendwie so ein Baby stillt? Was ist denn jetzt? Und dann, wenn man eben sich die Geschichte zu dem Gemälde durchliest, kommt raus, dass es eben damals in Italien eben so eine bärtige Frau irgendwo gab und dann hat der Stadtgouverneur oder so von Neapel, fand die dann eben so exotisch, also in Anführungszeichen, und wollte dieses Gemälde von ihr anfertigen lassen. Und das Bild finde ich aber so, das drückt für mich, glaube ich, so ganz gut diese ganzen Ambivalenzen von Mutterschaft aus. Also einerseits auch dieses Körperliche, worum es viel im Roman geht, also ne, eben der Bart oder wenn man das Bild eben wirklich sieht, da ist auch wirklich so die Brust, eine Brust fällt so raus, wo das Baby eben gerade getrunken hat. Eben das Stillen ist dabei, was ja auch irgendwie eine große Rolle im Roman spielt. Und genau eben dieses, ne, das ist ja wie so ein Vexierbild, also Vexierbilder sind ja eben Bilder, wo man im ersten, also wo man, ich glaube, es gibt dieses eine Bekannte, da sieht man dann eine Hexe und im anderen Moment sieht man so einen Kelch. Und die Leute sehen immer unterschiedliche Sachen. Und das finde ich eben auch so für Mutterschaft auch so ganz schön. Das hat für jeden, macht das auch was anderes aus oder auch Elternschaft. Aber trotzdem gibt es irgendwie auch so Gemeinsamkeiten. Und es sind eben diese Ambivalenzen in der Mutterschaft, dass es gleichzeitig total schön sein kann und gleichzeitig total anstrengend und schrecklich und nervig auch sein kann. Ja.
Ich habe ja auch, als ich dann ein bisschen gegoogelt habe, bin ich auch auf eine bärtige Frau in Frankreich gestoßen, die es tatsächlich gegeben hat, Clémentine Delay. Die hat gelebt 1865 bis 1939 und die hat tatsächlich dann irgendwann auch, am Anfang hat sie sich ihre, die war im ganzen Körper ein bisschen behaarter und hatte eben auch einen Bart und hat sich den am Anfang immer noch rasiert und die Haare entfernt und irgendwann hat sie das aber nicht mehr getan und hat dann ihre Körperbehaarung und den Bart dazu eingesetzt, um, glaube ich, die Bar ihres Freundes irgendwie bekannter zu machen. Und irgendwann hieß diese Bar dann auch zur bärtigen Frau und sie war also so eine Attraktion und hat dann aber immer selbstbewusster diesen Bart getragen. Und ich fand das auch ein ganz schönes Symbol eigentlich dafür, was du ja auch behandelst, ne? Auch diese, ja, diese Zuschreibungen, so Männer, Frauen, Rollen, Bilder und auch dieses Dazwischenstehen vielleicht. Also definiert man sich nur als Frau oder vielleicht auch als Mann? Ist man da eindeutig selber oder nicht? Und was sehen die anderen in einem?
Ja, genau, ich finde, das hast du sehr gut ausgedrückt irgendwie. Das ist für mich auch genau noch so ein weiterer Aspekt, irgendwie diese, ja, ich nenne es jetzt eben mal Queerness oder so vom Roman. Und es geht ja auch so ein bisschen um so eine Erzählung oder so ein Coming of Age von so einer weiblichen Sexualität oder eben der Auseinandersetzung mit weiblichen Zuschreibungen im Patriarchat. Und Alex wird dann eben schwanger im Roman oder wünscht sich das auch ganz doll. Und dann merkt sie eben, also als weiblicher Körper, der dann schwanger ist, wird man halt sofort als Frau gelesen. Und es gibt ja auch irgendwie Trans-Männer, die auch schwanger werden können, was dann die Leute bestimmt irritiert, kann ich mir vorstellen. Und dann merkt sie eben so, ne, mit zu vielen weiblichen Attributen, damit kann sie eigentlich gar nichts anfangen. Und das, was du irgendwie gesagt hast, ne, sie ist jetzt auch nicht trans oder so, also sie identifiziert sich schon weiblich, aber findet eben viele männliche Anteile irgendwie auch in sich, die auch wichtig sind. Also, oder merkt dann auch, dass sie viele weibliche Sachen auch abgewertet hat und deckt dann auch zum Beispiel Kleider tragen für sich neu in der Schwangerschaft. Und genau, der Teil macht, glaube ich, auch einen großen Teil irgendwie auch aus des Romans, eben dieses, was ist man eigentlich, ja, wie geht man mit dieser weiblichen Sozialisierung oder so um?
Das Interessante an deinem Roman ist ja, dass du dich auf den Körper eigentlich konzentrierst. Also der Verbrecherverlag kündigt dein Buch auch an als radikaler Körperroman. Ja. Identifizierst du dich mit diesem Begriff?
Ich finde das gut. Also genau, das haben die eben vorgeschlagen oder geschrieben. Und ich hatte, glaube ich, ganz lang, als mein Arbeitstitel war immer Mutterkörper. Und das ist aber halt so, genau, dann waren alle so, ja, das ist viel zu sperrig und das will dann keiner kaufen und so.
Als Titel.
Als jetzt. Titel, genau. Aber oder war halt, ne, man hat ja immer einfach so einen Ordner auf dem Rechner, so einen Arbeitstitel, der heißt doch immer noch so. Aber deswegen passt es schon, weil es irgendwie für mich klar war, okay, es geht um diesen Mutterkörper. Was ist dieser Mutterkörper eigentlich?
Was ist denn das Radikale an deinem Roman, würdest du sagen?
Ja, gute Frage. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Oder, ja, weiß nicht, ob man es vielleicht auch so eine Art Poetik oder so nennen kann. Das ist für mich, das ist eben eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, man stellt jetzt eben in diesem Babyjahr, was beschrieben wird, eben diesen Körper in den Mittelpunkt. Und weil das eben was ist, was im Kanon der westlichen, irgendwie männerdominierten oder lange ne, männerdominierten Literatur auch gefehlt hat und ne, was sozusagen auch irgendwie Männer werden ja dann, wurden kulturwissenschaftlich ne, mit Vernunft verknüpft und Frauen dann eben mit Natur und es wurde aber eben immer abgewertet. Und dann aber zu sagen, nee, genau da gehe ich halt irgendwie rein und sage, nee, genau das will ich mir eben angucken und das ist aber halt nichts Schlechtes, wenn das eben so körperlich ist oder so. Deswegen war das schon wie so eine Absicht eben zu sagen, genau das kann aber eben auch Literatur sein und das ist eben auch ein großer Teil von irgendwie vielen Leuten. Und was ich auch, ich hatte gestern meine Premierenlesung und da hatte ich auch nochmal so einen Gedanken, dass ich, also genau, ich habe zwei Kinder und mein erstes Kind ist jetzt gerade auch ein Jahr alt erst geworden. Das heißt, ich habe auch, ne, auch irgendwie, bin dann mit vielen Eltern aus der Kita oder so im Austausch und habe auch das Gefühl, es gibt sozusagen auch unter Müttern, wie ich das jetzt wahrnehme, schon auch so eine, ne, man spricht da sehr viel über Körperliches. Ich hatte schon Erfahrungen, dass man mit einer wildfremden Frau auf dem Spielplatz sich plötzlich die Geburtsstorys erzählt oder man redet eben über das Stillen und tauscht so Tipps aus, was macht man denn jetzt beim Milchstau und wie machst denn du das und so. Ne? Das heißt, da wird super viel drüber geredet untereinander oder auch unter den Eltern oder so untereinander, aber das kommt gar nicht so in die Öffentlichkeit. Und das finde ich eben auch spannend zu sagen, ne? Dieses ganze Wissen oder dieser ganze Diskurs, der eigentlich da ist, den schon irgendwie so irgendwie ein bisschen öffentlich zu machen oder so. Weiß nicht, ob das jetzt so radikal ist, aber ja.
Es heißt an einer Stelle in deinem Buch, so viel Körper war sie noch nie. Ich glaube, das bezieht sich auf die Geburt, auf den Geburtsvorgang. Und ich finde das ja total interessant, weil wer noch keine Geburt erlebt hat, und in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, in den Bildern, die es so gibt von Geburten, da ist immer alles ganz clean, ganz sauber, ganz schnell, alles flutscht da so raus und alle sind glücklich. Ne? Den eigentlichen Vorgang, also das, was wirklich passiert, das habe ich dann nur aus Erzählungen von guten Freundinnen erfahren, dass das eigentlich genau das Gegenteil ist. Woran liegt das? Also es scheint ja immer noch ein Tabuthema in irgendeiner Form zu sein.
Ja, also das frage ich mich auch immer, weil ich glaube einerseits, genau, gibt es schon immer das Bedürfnis, Geburtsgeschichten auszutauschen oder so, dass man eben ne, irgendwie, wenn man so einen Wochenbettbesuch macht, dass man ja schon fragt, na und wie war es? Und ich glaube, es ist schon sozusagen, dass man vielleicht auch die anderen potenziellen Schwangeren oder Gebärenden irgendwie schützen will, weil es halt natürlich, es ist halt, also die meisten Frauen erfahren es als sehr schmerzhaft, nicht alle, aber schon ein Großteil. Aber ich hatte zum Beispiel auch so das Ding, dass ich dachte, okay, irgendwie weiß ich jetzt, hätte ich schon gerne mehr gewusst, worauf ich mich einlasse. Und genau, ich glaube, es ist eben schon dieses Ding, was ich gerade meinte, dass es so, das ist so dieses weibliche, in Klammern natürliche, dieses körperliche, das will man irgendwie nicht sehen. Also ähnlich wie, ne, dass in der Menstruationswerbung wird ja dann immer, wurde jetzt lange Zeit immer kein Blut gezeigt in der Werbung, sondern immer so blaue Flüssigkeit, weil Blut ist irgendwie was Schlechtes. Und ich glaube, das ist im Endeffekt so eine Entfremdung, also dass wir in unserer Gesellschaft wie so eine Entfremdung zu unseren Körpern haben. Das Gleiche würde ich auch ne, nicht nur auf Geburt, sondern auch auf Tod beziehen, dass sozusagen der Tod kommt ja einerseits irgendwie ganz viel vor, man sieht es ständig in den Nachrichten und wird da so geflutet von irgendwelchen, eben von Kriegen und wie viele Menschen da sterben, aber dass man wirklich mal einen toten Menschen irgendwo gesehen hat oder das so im Alltag wie eine Selbstverständlichkeit hat, das kommt ja auch kaum vor. Und ich glaube, in der Corona-Pandemie hat man das auch gesehen, dass alle eher davon überfordert waren, dass das plötzlich zu stark vorkommt.
Und glaubst du denn, dass das beim weiblichen Körper, also alles, was den weiblichen Körper betrifft, dieses ganze körperliche und eigentlich ja fast archaische, kann man sagen, bei so einer Geburt, was da abläuft, also dass all das besonders ausgespart wird? Also glaubst du, es ist bei männlichen Körpern anders? Also beim Tod würde ich sagen, ist es ja eigentlich egal, welches Geschlecht.
Genau, ich würde auch sagen, beim Tod ist es jetzt egal. Aber nee, genau, ich denke, es ist schon was spezifisch Weibliches, das sozusagen. Ja, da müsste ich jetzt über diese These noch mal länger nachdenken, aber dass es schon sozusagen Teil des Patriarchats ist, diesen Teil von eben weiblichem Leben irgendwie unsichtbar zu machen. Ein Großteil der Hälfte der Bevölkerung menstruiert einmal im Monat. Also man menstruiert jetzt nicht das ganze Leben, ne? Das darf man auch nicht vergessen, aber so, das ist ja trotzdem ein großer Teil vom Leben. Und das, ne, ich habe das in der Schule auch noch so beigebracht bekommen, man darf jetzt keine Tampons offen zeigen, man muss das so heimlich unterm Tisch weitergeben und so.
Und eklig und so.
Genau, ne? Eben und dieser Ekel und so. Und ich glaube, das ist schon so ein Mechanismus im Patriarchat, um eben das Weibliche oder Frauen irgendwie so klein zu halten.
weil darin ja auch so eine große Kraft steckt, ne? Geburt, jemanden auf die Welt bringen, überhaupt das zu können, jemanden im Körper auszutragen. Es hat ja auch vielleicht so eine Kraft, dass es dann auch schon wieder bedrohlich wirken kann.
Ja, genau, das ist, glaube ich, ja, genau, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Das ist sozusagen, eigentlich hat man ganz viel Macht, man kann Leben schenken, krass. Ich meine so, genau, ich denke auch, hast du gut gesagt, dass es so eine Bedrohung irgendwie ist, ja.
Du beschreibst ganz detailliert eben sowohl eine Geburt als auch eine Fehlgeburt. Das ist auch vorne nochmal explizit als so Triggerwarnung im Buch. Ich finde, dass du das sehr beeindruckend schaffst, diesen Geburtsprozess und Vorgang zu beschreiben. Und da verändert sich die Sprache ja auch im Roman. Wenn wir bei der Geburt dabei sind, dann ist es ein Text, der keine Satzzeichen hat, keine Groß- und Kleinschreibung mehr. Da kommen die Wörter wie ja, so assoziativ reingeströmt. Ich kann mir vorstellen, du thematisierst das auch an verschiedenen Stellen, dass die Erinnerung ja da an der Stelle auch komisch ist, dass man einerseits viel Schmerz noch erinnert, also auch durch das Körpergedächtnis, aber auf der anderen Seite ganz viel gelöscht wird. Ja. Wie hast du es geschafft, dich da nochmal in diesen Schmerz zu begeben, in diesen Geburtsvorgang, um dich da wieder reinzufühlen? Ja. Stell ich mir auch schwierig vor, herausfordernd.
Ja. Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich hatte auch kurz nach der Geburt meiner ersten Tochter auch selber so einen Geburtsbericht für mich auch geschrieben. Das heißt, ich konnte da auch so ein bisschen nochmal drauf gucken. Und es ist ganz interessant, weil ich kann mich an die Geburt von meiner ersten Tochter irgendwie gefühlt so sehr gut erinnern. Und an die jetzt von meiner zweiten Tochter, die jetzt eben erst ein Jahr zurückliegt, an die kann ich mich viel schlechter erinnern. Beziehungsweise die vermischen sich auch so ein bisschen, weil die auch im gleichen Kreissaal zum Beispiel stattgefunden haben. Aber ich glaube, ich hatte eben so einen ganz großen Willen und dachte so, wow, das war das krasseste Erlebnis, was ich je hatte, tatsächlich. Und das will ich jetzt nicht vergessen. Und die Wehen habe ich eben, ist es bei mir so, dass der Körper das eben wirklich so irgendwie auslöscht. Und ich eben wirklich auch im Wochenbett immer noch so war wie, nee, ich will das nicht vergessen. Auch wenn es eben sehr schmerzhaft war, will ich diesen spezifischen Schmerz irgendwie erinnern können. Ja, genau, ich glaube, das ist, glaube ich, auch vielleicht die Arbeit als sozusagen Autorin, dass ich das Gefühl habe, ne, das Schreiben, man greift ja immer auf eigene Erfahrungen zurück. Und dass das Schreiben ist dann auch oft, auch wenn ich auch teilweise auch viel plane oder so, aber im Schreiben selber habe ich das Gefühl, ne, das ist irgendwie ein Zugriff auf mein Unbewusstes auch. Und das heißt, da kommen immer wieder Sachen hoch, wo man selber dann überrascht ist, dass die noch da sind. Aber ich glaube, es ist für mich ein guter Zugang überhaupt, um eben auf Erinnerungen oder eben Unbewusstes oder so zugreifen zu können. Und dadurch, dass ich jetzt schon relativ lange auch schreibe, habe ich das Gefühl, ich kann das auch relativ gut Sachen auch wieder hochholen, selbst wenn ich dachte, ich habe die vielleicht vergessen oder verdrängt.
Warum war dir das wichtig, das so drin zu haben in dieser Form?
Na, weil es eben, einerseits ist es eben so eine Leerstelle im westlichen Kanon. Also es gibt jetzt glücklicherweise in den letzten Jahren immer mehr Bücher, wo Geburten auch beschrieben werden. Also Julia Friese oder Julia Weber zum Beispiel sind da beide zu nennen. Vor 3 Jahren sind die Bücher, glaube ich, erschienen. Und ich dachte mir dann eben, wie kann das sein, dass es irgendwie so große Themen in der Literatur gibt, irgendwie Krieg, Liebe, Tod, aber Geburt ist irgendwie kein Thema, obwohl wir da alle herkommen. Und das ja schon einfach dann für die Leute, ne, die Kinder bekommen haben, ist es ja dann ein großer Einschnitt irgendwie und von heute auf morgen ist da ein neuer Mensch da und wow. Das heißt, das war irgendwie das eine, warum ich das beschreiben wollte, und das andere war eben, dass ich das schon... Also ne, das ist jetzt immer eben meine persönliche Erfahrung, die in den Roman eben eingeflossen ist, so einen interessanten Moment fand, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist man irgendwie immer so entfremdet vom Körper, und das war für mich so ein transzendentaler Moment, kann man das sagen, und das soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen oder so, aber im Buch beschreibe ich das auch so, dass es ein Moment ist, wo Leben und Tod aufeinandertreffen, und das stimmt für die heutige Zeit glücklicherweise ja nicht mehr so. Und es gibt, in Deutschland ist die Müttersterblichkeitsrate, glaube ich, sehr, sehr gering und so, aber es können immer noch Dinge passieren. Es gibt immer noch Babys, die plötzlich während der Geburt versterben, tot auf die Welt kommen und so, ne, das passiert immer noch. Das heißt, sowohl auf Seiten des Babys, auch auf Seiten der gebärenden Person ist das einmal eine reale Chance. Und lange Zeit war das ja so, dass im Wochenbett Frauen auch noch gestorben sind. Also ja, ich will eben jetzt nicht so esoterisch klingen, aber trotzdem diese ganze Kraft, wo man merkt, okay, das ist ein existenzieller Moment. Vor 100 Jahren hätte ich den vielleicht nicht überlebt oder so. Weil die Geburt wurde, zum Beispiel bei meiner ersten Tochter wurde die Geburt eingeleitet. Da gab es schon immer Methoden, denke ich, um die Geburt anzustoßen. Auch ohne Medikamente, aber ne, das, ja, weiß nicht, wie das vor 100, 200 Jahren ausgegangen wäre. Und das finde ich schon so, einfach so einen sehr starken Moment, den ich gerne irgendwie beschreiben wollte. Ja.
Ich habe mal gerade eine Stelle rausgesucht, weil du gerade von diesem Moment zwischen Leben und Tod gesprochen hast. Und zwar im Roman hast du das dann so ausgedrückt: Diese Grenzerfahrung auf der Schwelle zwischen den Welten, die vorher und nachher Leben und Tod heißen, alles ist gleichzeitig, alles ist jetzt. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren mal einen Text gelesen habe von der Autorin, Kinderbuchautorin Dieter Zipfel im Zeitmagazin. Und da hat sie ihre sehr traumatische Erfahrung der Geburt beschrieben und wie sie sehr aus ihrer Erfahrung, aus ihrem Erlebnis her, sehr gewaltvoll von Notfallmedizinern dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Worauf ich hinaus will, ist, dass so eine Geburt ja für viele Frauen auch echt ein traumatisches Erlebnis ist. Und deswegen ist auch vorne, glaube ich, diese Triggerwarnung im Buch, dass eben eine Geburt und eine Fehlgeburt beschrieben werden. Da gibt es ja dann durchaus auch so ein Risiko der Retraumatisierung. Hast du dich auch damit auseinandergesetzt?
Ja, also genau, ich kenne das auf jeden Fall auch aus meinem Umfeld irgendwie. In einer Geburt ist man eben sehr verletzlich, muss sich irgendwie auf andere Leute verlassen. Also das alleine zu schaffen ist halt nicht möglich, meiner Meinung nach. Das heißt, man muss sich auf Leuten vertrauen können. Und wenn die dann was machen, was eben in die Selbstbestimmung des Körpers eingreift, werden dann eben solche Sachen, denke ich, auch wieder getriggert oder neu hervorgerufen. Also ja, ich kenne das definitiv und war auch sehr froh sozusagen, dass ich keine traumatischen Geburtserfahrungen hatte. Und ich glaube, eine andere Sache, was ich auch viel aus meinem Umfeld kenne, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Vaginalgeburt irgendwie beschrieben im Roman, aber dass Bauchgeburten oder eben Kaiserschnitte sind auch noch total, ja, irgendwie stigmatisiert, dass ganz viele Personen, die einen Kaiserschnitt hatten, dann das Gefühl hatten, okay, sie haben jetzt das nicht richtig gemacht und sie haben sich nicht genug angestrengt und das war keine eben in Anführungszeichen natürliche Geburt. Und aber genau, das ist eben auch so ein Diskurs, so dieses, ne, wie muss die Mutter, die muss eben alles richtig machen und das muss schon bei der Geburt anfangen. Und nur, man ist dann nur die richtige, perfekte Mutter, wenn es dann der tolle, natürliche Geburtsvorgang ohne PDA oder so war, ohne Schmerzmittel. Und ja, leider ist dieser Diskurs noch total allgegenwärtig. Und also ich glaube, der ändert sich zum Glück gerade ganz viel, weil eben dieses Thema traumatische Geburt immer auch bei sozialen Medien oder so immer mehr thematisiert wird und sich da irgendwie Personen untereinander austauschen. Aber ja, genau, ich glaube, es ist leider immer noch ein großes Thema für viele Menschen. Und es war, vielleicht nochmal, um auf das Buch auch zurückzukommen, habe ich mich natürlich auch lange gefragt, ne? Das Buch dreht sich halt nur so um Alex und das ist sehr nur auf diese eine Person bezogen. Und es zeigt jetzt eben eine Spontangeburt, ist, glaube ich, der medizinische Ausdruck, also eben eine Vaginalgeburt, ohne auch zum Beispiel Schmerzmittel. Und dann habe ich auch gedacht, will ich jetzt so dieses Ideal eigentlich darstellen? Und das wird dann aber auch wiederum thematisiert. Und dann dachte ich aber auch, ne, es ist ja klar, es ist halt eine Erfahrung von einer Person und man kann in so einem Roman ja nicht alles irgendwie abbilden. Und hätte ich jetzt ein Sachbuch geschrieben, wäre es, glaube ich, was anderes. Aber das, ne, habe ich sozusagen schon auch als Schwierigkeit empfunden, so was für eine Geburt will ich jetzt darstellen oder lasse ich es doch mit dem Kaiserschnitt enden oder so, hatte ich auch mal überlegt, aber genau, mich dann dagegen entschieden.
Du weitest ja auch den Blick und sprichst ganz viele verschiedene Themen an, die eben mit Weiblichkeit, mit dem Frausein, aber auch mit dem Körper zu tun haben, hin zu gesellschaftlichen Fragen. Wieso hast du dieses Buch geschrieben?
Das ist, glaube ich, ein bisschen entstanden, dass ich, ich hatte dann mein erstes Kind bekommen und war in Elternzeit und habe dann angefangen bei Instagram diese Mom-Influencerinnen-Bubble, nenne ich sie jetzt mal, zu entdecken und fand es aber, also da gibt es, ne, ganz furchtbare Sachen, aber auch viele tolle Sachen und fand es dann irgendwie schön zu merken, wow, man ist irgendwie nicht alleine und cool, da gibt es irgendwie viel Austausch und habe dann selber angefangen bei Instagram so kleine Texte zu schreiben und fand es irgendwie auch schön, irgendwie wie so ein, also noch weiter schreiben zu können, auch in der Elternzeit, das ist ja auch, also auch nicht so selbstverständlich und es war irgendwie schön, so kurze Texte schreiben zu können, die man einfach schnell in die Welt raushaut und schnell irgendwie Feedback bekommt. Und dann habe ich aber eben gemerkt, das Thema ist für mich irgendwie größer und das ist immer dieses doofe Wort, aber es ist schon, diese Dringlichkeit war bei mir einfach irgendwie da, dass ich gemerkt habe, ich muss da einmal drüber schreiben. So, ich muss das einfach machen. Und es war für mich aber auch so ein bisschen Neuland, weil meine beiden anderen Romane sind halt nicht autobiografisch. Mich darauf irgendwie einzulassen, war dann auch gar nicht so einfach. Und plus, was glaube ich auch anders ist als in den beiden anderen Romanen, die so ein bisschen mehr plotgetriebener sind, mich einfach zu sagen, nee, das ist okay, das ist da jetzt nicht so. Und ich brauchte jetzt auch keine dramatische Handlung oder so. Und ich kann mich da jetzt auf den Text verlassen, der funktioniert auch so. Und das war irgendwie auch eine schöne Erfahrung für mich im Schreiben, das einfach mal auch auszuprobieren. Ja.
Genau, deine anderen beiden Romane, die hast du gerade schon angesprochen, Nichts, was uns passiert. Dein Debüt, da schreibst du über eine Vergewaltigung im Freundeskreis und was das mit dem Gefüge des Freundeskreises, aber auch mit Opfer, mit dem Opfer, mit dem Täter macht. Und dann die Herumtreiberinnen, wo du ein Haus in Leipzig nimmst, das im Laufe der Jahrzehnte unterschiedliche Funktionen hatte und unter anderem eben in der DDR eine Anstalt für Frauen mit Geschlechtskrankheiten war, wo eben Frauen auch weggesperrt wurden, die einfach nicht in die Normen der Gesellschaft passten. Das sind also deine beiden anderen Bücher. Ich würde schon sagen, das ist feministische Literatur, die du schreibst, oder?
Ja, ich glaube, ich werde oft so gelabelt als feministische Autorin. Ich finde das auch total in Ordnung.
Immer diese Labels, ja. Ne? Muss eigentlich auch gar nicht sein.
Nee, ach, ich finde es auch gut oder zutreffend, wenn ich so wahrgenommen werde. Oder weiß ja mich ja, glaube ich, auch ab und zu mal irgendwie feministisch oder politisch jetzt neben den Büchern. Ich glaube jetzt sozusagen, das Einzige, was mich daran stört, sozusagen an diesem feministisch oder wenn es jetzt so politische Autorin, dass ich dann Angst habe, das wird dann so als so didaktisch wahrgenommen, so, ah, die hat jetzt so eine Agenda und die will sie jetzt irgendwie durchdrücken, weil so, das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist für mich eben eher, dass mein Fokus irgendwie vielleicht schon ist allgemein im Schreiben, so wie ist es eben als weiblich sozialisierte Person irgendwie im Patriarchat oder so aufzuwachsen und darum geht es irgendwie in allen Büchern sozusagen und ich denke, alle Bücher, die ich noch schreiben werde, da wird es immer um Frauen oder eben weibliche Sozialisierung irgendwie gehen. Das zieht sich eben schon so durch. Genau, und das hat dann bestimmt eben auch was Feministisches.
Naja, man zieht ja auch die Themen aus sich, ne? Aus dem eigenen Sein und Leben. Also auch wenn man sich Geschichten ausdenkt, aber irgendwas ist ja immer da, was man da mitnimmt. Insofern ist das ja auch deine Perspektive auf die Welt. Du hast gerade schon gesagt, dein jetziger Roman, der ist halt autobiografisch geprägt. Was war denn da die größte Herausforderung für dich im Unterschied zu den anderen beiden?
Also ich glaube, ich kann mich selber, dadurch, dass ich jetzt schon so lange schreibe und man sich ja im Schreiben irgendwie immer verletzlich macht oder immer was von sich selber in den eigenen Texten liegt. Aber ich fand die Schwierigkeit eben gar nicht so das Schreiben jetzt über mich selber, sondern über die mir nahestehenden Personen. Also einmal eben tatsächlich über meine beiden Kinder. Und habe es eben meinen Partner auch natürlich auch nochmal lesen lassen, das Buch irgendwie, weil ich schon so Angst davor hatte, dass die in 20 Jahren das Buch lesen und dann sagen werden, boah, krass Mama, wie hast denn du über uns geschrieben, wie kann es denn sein? Und ne, schon ich irgendwie eine Ausgewogenheit haben wollte zwischen zu sagen, oh, es ist super schön, voll krass, dass sie jetzt da sind und irgendwie schon irgendwie ein Wunder einfach. Und gleichzeitig aber schon zu sagen, boah, das ist aber irgendwie total anstrengend und dann schreien die und man kann nicht schlafen und so. Oder ne, die Mutterfigur ist ne, so auch, sag ich jetzt mal, 40% an meine reale Mutter irgendwie angelehnt, aber eben, ne, eben nicht alles. Und die habe ich das auch nochmal lesen lassen. Also genau, das fand ich eben wirklich eine Schwierigkeit, dass ich jetzt niemanden da ins falsche Licht drücken wollte. Deswegen ist es autobiografisch und nicht autofiktional. Deswegen heißt die Protagonistin Alex und nicht Bettina und sie ist ja Lehrerin und hat in Wien länger gewohnt, was ich jetzt zum Beispiel auch nie gemacht habe oder so. Und mein Partner ist auch nicht Sozialarbeiter oder so. Ne? Also es gibt eben schon viele Paradigmen, die ich dann geändert habe, eben um mich und auch die anderen Personen in gewisser Weise zu schützen. Also da ist natürlich, ne, auch im autofiktionalen Erzählen ist nicht alles 1:1 so. Und gerade spielen ja auch viele Leute irgendwie dann damit. Aber das wäre mir dann trotzdem noch zu nah dran gewesen, denke ich, ja.
Jetzt ist ja Schreiben mit kleinen Kindern auch so ein Thema, ne? Also ich meine, gut, die einen würden denken, ah, du bist Schriftstellerin, das lässt sich doch eigentlich super vereinbaren, weil da kannst du dir ja aussuchen, wann du arbeitest. Wieso würdest du da widersprechen?
Also ja, nee, also es hat sozusagen schon, eben eine Selbstständigkeit hat schon auch Vorteile mit so einer Flexibilität, wenn dann die Kita verkürzte Öffnungszeiten hat oder so, oder das Kind krank ist, das ist schon gut, da bin ich schon irgendwie froh, selbstständig zu sein, aber also es war jetzt nur, ich habe jetzt sozusagen, das würde ich auch nicht nochmal so machen, werde ich auch nicht so machen, aber ich habe jetzt das Buch fertiggestellt in der Elternzeit und das war jetzt schon ein wilder Ritt einfach von der Aufteilung mit meinem Partner, weil der 40 Stunden gearbeitet hat, ich noch gestillt habe. Und das heißt, ich hatte dann immer mal 2 Stunden nachmittags, wo ich arbeiten konnte. Und das ist, also da hat man halt nicht die Ruhe, um so einen Text fertig zu schreiben. Dafür ist er nicht ganz gut geworden. Nee, aber so, das war jetzt schon extrem schwierig. Das habe ich jetzt selber auch so geplant, so, weil ich das Buch jetzt einfach schnell auch veröffentlichen wollte und nicht noch länger warten wollte ein bisschen. Aber tatsächlich muss ich sagen, jetzt im Alltag, wenn dann jetzt irgendwie wieder Kita-Alltag und so nach der Elternzeit losgeht, muss ich sagen, ich kann eigentlich besser schreiben, seitdem ich Mutter bin. Also weil ich irgendwie, ich glaube, ich hatte davor so ein bisschen in der Selbstständigkeit, also ist ja natürlich auch ein Privileg, vom Schreiben leben zu können und das hauptberuflich machen zu können, aber dass mir manchmal so eine Struktur von außen gefehlt hat und Kinder geben einem ja wahnsinnig viel Struktur und dann müssen die um 9 in der Kita sein und dann muss man die irgendwann abholen und dann hat man diese 6 Stunden und genau, und ich kann das dann auch ganz gut, die Zeit so relativ gut zu nutzen. Genau, deswegen funktioniert es für mich eigentlich ganz gut so und finde dann auch wiederum, ist dann der Nachmittag mit den Kindern auch ein schöner Ausgleich zu so nur so am Schreibtisch sitzen.
Jetzt haben wir ja seit ein paar Jahren den Internationalen Frauentag in Berlin als Feiertag, als offiziellen. Findest du, es braucht einen Frauentag?
Also ich nenne es auch eher feministischen Kampftag. Weil ich es, glaube ich, auch wichtig finde, dass es sozusagen um allgemein irgendwie körperliche Selbstbestimmung geht, auch von eben Transpersonen und dass das ins Zentrum gerückt wird. Deswegen ist mir, glaube ich, jetzt ein Frauentag gar nicht so wichtig, aber ich finde es gut, wenn es einen Tag gibt, wo viele Menschen demonstrieren eben für eben auch für Abtreibung und eben körperliche Selbstbestimmung. Ich finde es schon gut, dass gerade in den letzten Jahren es auch immer wieder einfach große Demos gab und da passiert, glaube ich, ganz viel auch an Vernetzung und leider ist ja jetzt gerade auch eine Zeit, wo es irgendwie nötig ist, wegen dem feministischen Backlash da auf die Straße zu gehen.
Es gibt ja offenbar diesen Trend dieser Tradwives, dieser Frauen, die gerne als traditionelle Hausfrauen leben. Das ist total befremdlich, oder? Aber passt auch irgendwie dann natürlich in diese Zeit, wo man ja generell das Gefühl hat, auf der ganzen Welt gibt es gerade so einen Backlash, so einen Rückschritt in alte Zeiten.
Ja, voll, genau. Ich glaube, das ist eben so ein Ausdruck genau von diesem Rechtsruck, dass irgendwie traditionelle Familienwerte hochgehalten werden. Und ich finde es interessant, weil ne, also manchmal habe ich auch den Gedanken, dass ich mir denke, das Schwierige für mich am Muttersein ist auch einfach diese Vereinbarkeit oder irgendwer hat es, glaube ich, auch mal Verkeinbarkeit genannt, weil es eben so ein Struggle ist. Also, und dass ich mir auch manchmal wünsche, ich wäre so wie meine Mutter, die war Hausfrau und Mutter lange Zeit ihres Lebens, dass ich mir denke, wenn ich nur eine Sache machen würde, wäre mein Leben so viel einfacher und entspannter. Und gleichzeitig denke ich mir dann so, oh mein Gott, wenn ich nicht arbeiten würde und mich den ganzen Tag nur um Kinder kümmern würde, ich würde halt wahnsinnig werden und wäre einfach intellektuell unterfordert und man wird ja dann sozusagen aus den ganzen gesellschaftlichen Diskursen ja einfach ausgeklammert und so unsichtbar gemacht, weil man, ne, also man braucht halt Zeit ohne Kinder, um in gesellschaftlichen, politischen Diskursen teilnehmen zu können. Ja, genau, deswegen ist es auf jeden Fall ein Ausdruck von diesem Backlash. Und was auch interessant ist, es gibt jetzt auch so eine neue Bewegung, die eben in Anführungszeichen natürliche Geburt, Alleingeburt, wird auch gerade in bestimmten, auch rechten Kreisen gehypt, dass gesagt wird sozusagen, der weibliche Körper ist dazu gemacht, Kinder alleine zu gebären. Und da gibt es wohl auch irgendwie so eine Influencerin, die dann auch so Videos hochgeladen hat, wie sie da im Pazifik irgendwie ihr Kind da am Strand bekommt. Und das sind dann aber eben auch so teilweise, glaube ich, Reichsbürger oder so eben Neurechte, die dann das Kind dann eben auch dem Staat entziehen wollen. Weil wenn man das nicht in einem Krankenhaus bekommt, dann muss man es auch nicht melden und kann es zu Hause unterrichten und so weiter. Also das heißt, da muss man auch, das ist dieser ganze Aspekt der Reproduktion, da muss man eben sehr aufpassen, dass es eben nicht von Rechten irgendwie vereinnahmt wird.
Inwieweit macht dir das eigentlich alles insgesamt auch Angst, diese Entwicklung, die wir jetzt auch in Deutschland haben mit dem Rechtsruck?
Nee, es macht mir also sehr große Angst, weil ich glaube, wenn man nach Russland guckt oder die USA, und die USA sind ja leider immer bis ein paar Jahre vor dem, was dann auch irgendwann in Deutschland passiert. Und, naja, und ich merke das ja auch in meinem Alltag irgendwie. Also letzten Sommer wurde eine feministische Genossin von mir, eine Transfrau, auch sozusagen Opfer von einem Übergriff irgendwie und hat sich dann das Bein irgendwie gebrochen im Zuge dieses Übergriffs. Also ne, das ist schon auch Teil meiner Realität. Und ich wurde selber auch schon mal mit eben zwei lesbischen Freundinnen im Nachtbus irgendwie angegriffen, weil die uns eben als irgendwie queer oder so identifiziert haben. Das heißt, es ist schon auch Teil meiner Realität. Und ne, eben gerade mit Kindern denkt man sich natürlich, ne, man will irgendwie, ich habe eben zwei Töchter, ich will, dass sie ein freies, selbstbestimmtes Leben leben können. Vielleicht sind die auch lesbisch oder was auch immer. Klar, also das spielt natürlich irgendwie eine große Rolle. Also ich glaube, ne, im Alter kann ich das viel ausblenden und der ist irgendwie schön und da geht es mir gut und ich habe gerade keine finanziellen Probleme und so. Aber ich glaube, ne, langfristig oder eben, es ploppt dann eben immer wieder so auf.
Apropos Lesen. Büchertipps geben wir auch mal ganz gerne raus hier in diesem Podcast. Deshalb an dich die Frage, was liest du gerade und warum ist das ein Tipp von dir?
Also für mich war so ein bisschen das Buch, was für mich am wichtigsten war in Bezug auf irgendwie Elternschaft, was eben jetzt zum Thema passt, von Maggie Nelson, die Argonauten. Und vorne im Buch ist auch ein Zitat von ihr drin. Und ich kann es nur allen empfehlen, man liest es auch schnell, das ist nicht so dick. Und es ist sozusagen auch eher so ein Essay über einerseits eben schwanger sein, weil sie dann selber schwanger ist mit ihrem ersten Kind. Dann geht es aber auch um Stiefmutterschaft, weil ihr Partner hat eben schon ein Kind. Und der dritte Aspekt ist aber, dass ihr Partner auch eine Transition macht, also eben trans ist und auch gerade Hormone nimmt. Und das wird irgendwie so schön parallelisiert, irgendwie so, sie ist schwanger und unter diesem ganzen Hormoneinfluss und er ist in seiner Transition und hat auch so diese Hormone. Und das ist irgendwie ganz schön, da zu sagen, okay, oh, beide sind irgendwie so ein bisschen, genau, in so einer Zwischenwelt oder so, Zwischenphase. Und ich mag total gerne, wie sie schreibt, weil sie ist jetzt nicht so ein erzählender Roman oder so, ist eben sehr essayistisch und sie ist super schlau und hat tausend Sachen gelesen und dann geht es immer wieder um Freud und Wittgenstein. Und eigentlich würde ich auch total gerne so schreiben können. Aber im Deutschen ist es, glaube ich, manchmal noch ein bisschen schwierig. Es gibt immer mehr Versuche, die so eben dieses autofiktionale Schreiben, dass es so ein bisschen essayistischer wird, aber im Amerikanischen oder Englischen ist es, glaube ich, schon weiter verbreitet. Bei uns gibt es irgendwie nur Roman und Sachbuch und das finde ich eigentlich so eine schöne Form dazwischen, eben dieses, wie heißt es nochmal, Memoir, genau, dieses Memoir ist ja im englischsprachigen Raum irgendwie so ein großes Ding und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Form.
Vielen Dank für diesen Tipp. Ich bin mal an mein Bücherregal gegangen und habe auch überlegt, was könnte denn vielleicht auch passen zu unserem Treffen, zu unserem Thema. Und habe dann die prosaischen Passionen aus dem Regal gezogen, die weibliche Moderne in 101 Short Stories. Das hat Sandra Kegel vor ein paar Jahren herausgegeben und ist wirklich ein total großartiges Buch, weil sie da so eine Art weiblichen Kanon der Literaturgeschichte eröffnet. Und da sind wirklich wahnsinnig tolle Schriftstellerinnen zusammengefasst mit ihren Texten, so aus den Jahren 1850 bis 1921. Es ist wirklich total beeindruckend und erstaunlich, wie modern sich da manche Texte lesen und wie feministisch und wie emanzipatorisch und gleichzeitig wirklich so poetisch und erhellend. Und es ist unglaublich, dass die so wenig beachtet wurden, einfach weil ja dieser ganze Literaturkanon eher männlich geprägt war, lange Zeit lang. Und es lohnt sich wirklich, da mal reinzublättern, zu lesen, einfach mal immer mal wieder eine Geschichte kann man sich da aussuchen. Und ja, ist ein tolles Buch, 900 Seiten, dick.
Ja, klingt sehr gut, muss ich mir aufschreiben.
Bettina, ich danke dir sehr. Das Café rings um uns rum füllt sich so langsam. Es ist jetzt ja schon Vormittag, nicht mehr früher Morgen. Die Leute frühstücken hier, trinken ihren Kaffee und ich entlasse dich jetzt mal, weil du musst schnell zum Bahnhof oder deinen Zug zurück nach Leipzig kriegen.
Genau, ja, ich muss nach Hause, die Kinder warten sozusagen.
Okay, dann vielen Dank und gute Fahrt.
Ja, danke schön. Dir auch.
Ja, jetzt seid ihr gut gestärkt und fit für den Tag. Nadine und Bettina Wilpert waren das im Frühstückscafé Zimt und Mehl in Berlin-Neukölln. Ich bin ja auch ein totaler Frühstückstyp, allerdings eher zu späterer Stunde, also eher so Spätstück. So ab 11 oder so kann ich ethisch frühstücken. Und da muss ich sagen, nach dem Gespräch könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dieses Buch mitzunehmen, Die bärtige Frau. Meinst du, das wäre was für mich, Nadine?
Ach, ich könnte mir das schon vorstellen. Ich weiß ja, dass du nicht unbedingt immer plotgetriebene Geschichten brauchst. oder?
Stimmt. Ja, stimmt.
Und ich kann mir vorstellen, dass auch Themen, ja, wie Mutterschaft, Elternschaft, der weibliche Körper, ja, bis hin zu Fragen, wie ist es politisch, Kinder zu kriegen, dich vielleicht auch interessieren.
Absolut, ja.
Ja, und dann geht es auch noch darum, ja, wie hängen denn eigentlich gesellschaftliche Rollenzuschreibungen mit der eigenen Biografie zusammen, mit dem Aufwachsen, den Beziehungen, die man innerhalb der eigenen Familie hat. Ja, das sind die Themen, und ich hatte ja schon gesagt, radikale Körperliteratur steht außen drauf. Radikal würde ich es nicht unbedingt nennen, aber ungewöhnlich, ne? Allerlei weibliche Körperflüssigkeiten fließen hier in diesem Buch. Das ist ja fast immer noch auch ein Tabu, genauso wie die Geburt und auch Fehlgeburten zu beschreiben. Und das wird hier in Sprache übersetzt von Bettina Wilpert, die wirklich eine Kraft hat. Also es ist ein körperlicher Roman, der sich genauen Zuschreibungen, was ist weiblich, was ist männlich, auch gleichzeitig widersetzt. Deshalb Die bärtige Frau ist auch der passende Titel.
Also für mich klingt es jetzt nicht wie das perfekte Buch fürs Frühstück. Trotzdem interessiert es mich total. Also ich habe mich jetzt davon sehr angesprochen gefühlt. Und das sind, glaube ich, Themen für 365 Tage im Jahr, nicht nur für den Frauentag. Bettina Wilpert, Die bärtige Frau, ist erschienen im Verbrecher Verlag, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Und alle Infos zu den Büchern dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes und natürlich auch auf den Webseiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Genau, und da könnt ihr auch diesen Podcast nachhören. Und wie immer gibt es uns jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.